führen. Das ist Herr Bernd Schmidt. Herr Schmidt, ich habe es am Anfang gesagt, Sie sind Aussteiger beim Bundeskriminalamt. Sie haben sich entschlossen, dort rauszugehen. Was waren denn eigentlich die Gründe?
Ja, ich möchte vorausschicken, ich habe knapp 3 Jahre bei BKA gearbeitet als Entwicklungsingenieur, hatte dort hauptsächlich damit zu tun, Technik zu entwickeln, Observationstechnik, Videotechnik für den Terrorismusbereich und habe im Laufe meiner Zeit festgestellt, dass diese Technik immer mehr angewandt wird, auch auf soziale Probleme, auf soziale Bewegungen, auf Unruhen, dass diese Technik dort eingesetzt wird. Das war also quasi so ein Knackpunkt, wo ich mir sage, Terrorismus ja, aber was jetzt hier läuft, da werde ich sehr unsicher. Und mein Anliegen ist eigentlich, nur eine gewisse Transparenz zu schaffen. Die Realität so, wie sie ist, an die Öffentlichkeit zu bringen, damit ein allgemeiner Konsens gefunden wird in dieser doch teilweise sehr stark emotional geladenen Diskussion.
Sie wollen auf Gefahren aufmerksam machen.
Genau.
Eine Diskussion zur Kontroverse um den Datenschutz. Redakteur am Mikrofon ist Gerhard Irmler.
Guten Abend. Ein Jahr vor 1984 ist die Kontroverse um den Datenschutz wieder einmal heftig in Brand und nicht nur Kernkraftwerksgegner oder Demonstranten gegen Raketenstellungen der Amerikaner führen das Wort vom Überwachungsstaat Bundesrepublik im Mund. Ohne die Schreckensvision des Big Brother aus dem Roman 1984 zu beschwören, finden auch die amtlichen Datenschützer in der Bundesrepublik immer wieder zahlreiche Beispiele dafür, dass Bundeskriminalamt, Verfassungsschutz, militärischer Abschirmdienst und Landeskriminalämter ohne sachliche Notwendigkeit personenbezogene Daten speichern und untereinander austauschen. So wurden im Zentralcomputer des Bundeskriminalamtes zur Terrorismusfahndung zeitweise nicht nur die Daten von 16-jährigen Abonnenten der linken Tageszeitung Taz, sondern auch Angaben über 8-jährige Kinder gespeichert. Dagegen argumentieren die Sicherheitsbehörden, dass der Datenschutz ihre Arbeit mittlerweile erheblich behindere und einschränke und dass dies auf Kosten der Sicherheit des unbescholtenen Bürgers gehe. Die Öffentlichkeit werde von den Medien geradezu in eine Datenhysterie hineingetrieben. Die Polizei trachte überhaupt nicht danach, jeden Bürger beim geringsten Anlass zu erfassen. Geht Sicherheit tatsächlich vor Datenschutz oder sollte es im Zweifelsfalle nicht gerade umgekehrt sein? Über dieses Thema wollen wir heute Abend diskutieren. Ist es richtig, dass der Verfassungsschutz, um ganz konkret zu bleiben, die Funktionäre extremistischer Gruppen speichern soll, nicht aber deren Mitglieder? Wie weit sind wir noch vom Orwell-Staat 1984 entfernt, wenn, wie im Frankfurter Hauptbahnhof geschehen, das Bundeskriminalamt die gesamte B-Ebene per Video überwacht? Oder müssen wir eben Einbußen persönlicher Freiheit in Kauf nehmen, wenn wir vor Verbrechern und Terroristen sicherer sein wollen? Sagen Sie uns dazu Ihre Meinung. Sollten Sie Anmerkungen zur Diskussion heute Abend haben, dann rufen Sie uns bitte an. Ich will zunächst die Gesprächspartner heute Abend vorstellen. In Bonn, Hans-Peter Bull, Bundesbeauftragter für den Datenschutz. Guten Abend, Herr Bull.
Guten Abend, Herr
Waldemar Burkhardt, Leiter des Landeskriminalamtes in Niedersachsen. Ich grüße Sie, Herr Burkhardt.
Guten Abend, Ihnen.
Und hier im Studio in Baden-Baden, Bernd Schmidt, ein ehemaliger Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes.
Schönen guten Abend.
Ja, ich grüße Sie, Herr Schmidt. Um was geht es eigentlich in dieser Datenschutzdiskussion? Herr Burkhardt, welche Daten wollen Sie wann, zu welchem Zweck sammeln und warum?
Der Polizei geht es nicht um die Speicherung von Daten über den, sagen wir, normalen oder unbescholtenen Bürger. Uns interessieren im Grunde nur Informationen über Rechtsbrecher oder zumindest über Leute, die in dem Verdacht stehen, eine Rechtsverletzung begangen zu haben. Und dann, um es zu präzisieren, eigentlich interessieren uns auch nicht alle diese Rechtsverletzer, wenn ich das mal so locker sagen darf, sondern einige wenige Prozent davon, nämlich jene Leute, die delinquentes Verhalten zur zentralen Lebensgestaltung gemacht haben.
Herr Burkhardt, gehören dazu auch 16-jährige Abonnenten der linken Tageszeitung Taz, gehören dazu 8-jährige Kinder?
Wir haben eine ganze Reihe von Kindern beim BKA registriert gefunden.
Herr Bull, um was geht es Ihnen in dieser Datenschutzdebatte?
Jeder von uns kann einmal unschuldig in eine Fahndung geraten, kann verdächtigt werden, kann zu Unrecht als Extremist beim Verfassungsschutz aufgezeichnet werden. Es ist nicht richtig, wenn Herr Burkhardt sagt, es geht nur um Verdächtige.
Im Prinzip,
nach den offiziellen Richtlinien für die Dateien der Kriminalpolizei können zum Beispiel auch andere Personen aufgenommen werden, Daten über andere Personen, wenn zureichende tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass das zur Aufklärung oder vorbeugende Bekämpfung schwerwiegender Straftaten und so weiter erforderlich ist. Also diese anderen Personen, das ist das eigentliche Problemfeld und das sind leider eben größere Zahlen, die wir bei den verschiedenen Sicherheitsbehörden immer wieder festgestellt haben. Es bleiben die Probleme, wie weit etwa Gruppen, aus denen heraus gelegentlich oder häufiger Straftaten begangen werden, Rocker, Punks oder dergleichen, Gruppenmitglieder, von denen man noch nicht im Einzelfall weiß, ob sie tatsächlich selbst straffrei geworden sind, registriert werden dürfen. Solche Fragen stellen sich ja praktisch. Und natürlich geht das Problem auch weit hinaus über den Sicherheitsbereich. Es geht um Personalinformationssysteme, es geht um die Erfassung von Angaben über Telefongespräche, um medizinische Daten und so weiter. Ich will es hier nicht alles auf einmal sagen.
Ja, unseren dritten Gesprächspartner will ich noch einführen, das ist Herr Bernd Schmidt. Herr Schmidt, ich habe es am Anfang gesagt, Sie sind Aussteiger beim Bundeskriminalamt. Sie haben sich entschlossen, dort rauszugehen. Was waren denn eigentlich die Gründe?
Ja, ich möchte vorausschicken, ich habe knapp 3 Jahre beim BKA gearbeitet als Entwicklungsingenieur, hatte dort hauptsächlich damit zu tun, Technik zu entwickeln, Observationstechnik, Videotechnik für den Terrorismusbereich und habe im Laufe meiner Zeit festgestellt, dass diese Technik immer mehr angewandt wird, auch auf soziale Probleme, auf soziale Bewegungen, auf Unruhen, dass diese Technik dort eingesetzt wird. Das war also quasi so ein Knackpunkt, wo ich mir sage, Terrorismus ja, aber was jetzt hier läuft, da werde ich sehr unsicher. Und mein Anliegen ist eigentlich, nur eine gewisse Transparenz zu schaffen. Die Realität so, wie sie ist, an die Öffentlichkeit zu bringen, damit ein allgemeiner Konsens gefunden wird in dieser doch teilweise sehr stark emotional geladenen Diskussion.
Sie wollen auf Gefahren aufmerksam machen.
Genau.
Herr Burkhardt, gehen Sie mit uns, mit mir zum Beispiel darin einig, dass der Datenschutz ein Persönlichkeitsschutz ist?
Kein Widerspruch, Herr Irmgard.
Kein Widerspruch.
Aber festhalten muss man, dass im Prinzip zunächst einmal die polizeilichen Datenverarbeitungssysteme darauf hinauslaufen, nicht den normalen Bürger, sondern es handelt sich immer um Personen, die zumindest in irgendeiner Form auffällig oder verdächtig geworden sind. Alle anderen interessieren überhaupt nicht.
Darf ich gleich widersprechen?
Ja, ich bitte, Herr Bulle.
Es ist natürlich richtig, dass die Polizei zu einem ganz erheblichen Prozentsatz, zum ganz überwiegenden Teil Daten besitzt von Leuten, mit denen sie sich zurecht befasst, von Beschuldigten und Verdächtigen, das ist ja klar. Aber eine Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Und die Grenzbereiche, die Randbereiche sind, ich will es mal ganz erlaubt sagen, verdammt wichtig für das Klima in unserem Staate, für das Miteinander, für das politische Klima. Wenn Herr Burkhardt sagt, verfassungstreu, unauffällig, rechtstreu, das sind sicher Ideale. Nur wenn man seine Grundrechte ausübt und das energisch tut, dann kommt man sehr schnell in eine Situation, wo man auffällt, wo man nicht mehr unauffällig ist. Und dieses Unauffälligsein halte ich für keinen sozialen Wert. Und derjenige, der wirklich seine Rechte selbstbewusst wahrnimmt, der fällt eben manchen Stellen sehr schnell mal auf, der sagt ein kritisches Wort oder der braucht auch gar nicht besonders auffällig sich zu benehmen. Der Normalbürger kann ja auch als Mitreisender in einem Reisebahnabteil oder in zufälliger Bekanntschaft mit einem des Terrorismus Verdächtigen der Polizei auffallen, ohne jeglichen Anlass.
Herr Bull, darf ich in diesem Zusammenhang Herrn Schmidt ins Gespräch bringen? Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, waren das ja gerade die Gründe für den Herrn Schmidt, aus dem Bundeskriminalamt auszusteigen, weil er der Ansicht war, zu irgendeinem Zeitpunkt, dass eben auch der Verfassungstreue, wie Herr Burkhardt gesagt hat, der normale Bürger mehr und mehr in die Überwachungsmaßnahmen des Bundeskriminalamtes, der Polizei, des Verfassungsschutzes, des militärischen Abschirmdienstes mit hineingezogen wird. Herr Schmidt, vielleicht könnten Sie mal ganz konkret sagen, was Sie beim BKA gemacht haben.
Ja, die Technik, die ich entwickelt habe, ist anschließend eingesetzt worden, um beispielsweise Demonstrationen abzusichern. Im Fall der Startbahn-West-Demonstration, wo 120.000 Bürger in Wiesbaden die Unterschriften übergeben haben, ist zur Vorsorge, wenn Gewalt auftauchen sollte, für die Beweissicherung Videokameras installiert worden. Also das nehme ich als Tendenz hin, dass es in diese Richtung geht. Ein weiteres Beispiel ist, dass der Berliner Polizeipräsident diese Observationstechniken, die wie gesagt für den Terrorismusbereich entwickelt worden sind, in der eigenen Stadt einsetzen will, um dort Beweissicherung herbeiführen zu können für soziale Unruhen, Demonstrationen und so weiter.
Ein ganz kurzes Wort von Ihnen, Herr Burkhardt, dazu.
Aber Herr Schmidt, es dreht sich doch wohl nur darum, ich weiß nicht, ob Ihre Kenntnisse aus dem BKA ausreichen, um das beurteilen zu können. Sie waren reiner Techniker, wenn ich das richtig sehe. Es kann die Polizei und es interessiert die Polizei doch nur der gewalttätige Störer. Doch nicht der Demonstrant, der seine Bürgerrechte wahrnimmt an der Startbahn West, sondern die Polizei weiß im Grunde aufgrund von Aufklärungsergebnissen und die vorher betrieben wird, dort werden auch Gewalttaten verübt werden. Und nur diese Leute interessieren im Grunde, und dass man dort die Technik einsetzt, um diese Leute herauszufinden und beweissicher vor Gericht zu stellen, das wäre ja das Ideal. Das halte ich nun nicht für eine Verfahrensweise, die unsere Grundrechte in Gefahr bringt.
Springer Fendrich hat angerufen bei uns und er ist, glaube ich, dafür, dass Daten gespeichert werden. Guten Abend, Herr Fendrich.
Guten Abend. Ich bin also dafür, dass zu unserer größtmöglichen Sicherheit, zur größtmöglichen Sicherheit von uns allen, selbstverständlich alle Daten gespeichert werden. Ich wäre auch bereit, meine Fingerabdrücke auf einen Ausweis einzubringen. Auf unseren Gefangenen-Dokumenten haben wir ja auch unsere Fingerabdrücke eingebracht.
Sie wären auch dafür, dass die Straßen mit Videokameras überwacht werden?
Warum nicht? Zum Beispiel bei den Stadtbahn-West-Sachen, selbstverständlich. Wenn ich verbotenerweise auf der Standspur halte, kostet mich das Strafmandat oder was. Ich habe das im Fernsehen gesehen, dass also vorsätzlich die Autobahn gesperrt war. Warum haben die Leute keine Strafmandate gekriegt?
Es ist eben leider nicht so, Herr Fendrich, wie Sie vermuten, dass wenn man sich anständig benimmt und keine Rechtsvorschrift übertritt, man nichts zu befürchten hätte. Natürlich ist das normalerweise so, aber jeder von uns kann in Situationen geraten, wo er zum Beispiel denunziert wird von bösen Nachbarn oder lieben Kollegen und dann plötzlich ist ein Ermittlungsverfahren im Gange und es kann eben bei unserem ach so perfekten System geschehen, dass dann über solch eine Denunziation nach Jahren Auskunft erteilt wird und Ihnen ein erheblicher Nachteil bei einer Bewerbung oder bei irgendetwas anderem entsteht.
Herr Schmidt, können Sie dazu was sagen?
Ich möchte so auf einen anderen Aspekt noch mal eingehen. Und zwar, wenn ich den Herrn Burkhardt richtig verstanden habe, dass nur die normalen Bürger, die unauffälligen, nicht observiert, nicht gespeichert werden sollen, sondern der Auffällige, der Abweichende, dann wird doch eigentlich genau die Version des Orwell 84 erfüllt. Und ich bin auch bereit zu akzeptieren, dass ein ganz großer Teil der Mitbürger auch nichts dagegen hat, gespeichert zu werden, für die Sicherheit, dass Videoanlagen installiert werden und so weiter. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass es eventuell in der Tendenz dazu kommt, dass beispielsweise in einem Stadtgebiet, wenn die Vergewaltigungen zunehmen, auch immer mehr Kameras installiert werden, wo letztendlich die Polizei auf der Auswerteseite sitzt und dann letztendlich ein ganzes Stadtgebiet observiert, überwacht. Alles im Sinne eines Sachzwanges.
Herr Burkhardt, können Sie dazu was sagen? Ja.
Herr Schmidt, Sie beteiligen sich natürlich jetzt in weiten Bereichen an der Abmalung von Horrorvisionen. Die technische Möglichkeit, Sie unterstellen einfach, dass technische Möglichkeiten selbstverständlich ausgenutzt werden. Es ist ja nicht zu bestreiten, dass moderne Technik für Observationsaufgaben eingesetzt wird, insbesondere für die Objektüberwachung, einfach aus Rationalisierungsgründen. Es ist aber nicht so, und ich bestreite das mit allem Nachdruck, und ich weiß, dass im BKA das auch nicht geschehen ist, dass es nicht darauf angelegt ist, ganz, und ich benutze jetzt wieder dieses Wort, ganz normale Bürger zu verkarten oder zu verdaten oder deren Lichtbilder irgendwo digitalisiert abzuspeichern oder sowas.
Eine Hörerin ist wieder am Apparat, Frau Reif. Guten Abend, Frau Reif.
Guten Abend. Ich möchte hier meine Meinung zum Ausdruck bringen, wenn ich das darf.
Ja, gerne.
Ich bin Jahrgang 21 und habe das Dritte Reich voll und bewusst miterlebt und weiß, was Registrieren heißt. Und ich möchte unter gar keinen Umständen das nochmal erleben.
Man kann der Hörerin nur sagen, das ist aber sicher, Ihre Furcht ist kein polizeiliches Problem.
Ja, Herr Burgert, halten Sie denn die Angst, die Sorge für begründet, für berechtigt? Ich meine, anerkennen Sie, dass Leute Angst haben, dass sie eben gespeichert werden, dass wir eben solche Zustände bekommen, wie sie in dem berühmten Roman 1984 beschrieben sind?
Aber ja, ich kann diese Angst absolut nachvollziehen. Die Angst des Bürgers, die er natürlich hat, wie vor allem Unbekannten. Ich wäre froh, wenn es viele solcher Sendungen gäbe.
Ich wollte Herrn Schmidt noch mal ins Gespräch bringen, der dazu auch was sagen wollte.
Ja, ich hätte gerne eine Frage an den Herrn Burkhardt.
Ich immer?
Ja, das ist nun mal so.
Alle Pfeile auf meine Brust.
Ja. Und zwar hätte ich gerne mal den Begriff von Ihnen definiert, was eigentlich eine legale Ebene ist. Da ich aus eigener Erfahrung weiß, dass sehr viele Wohngemeinschaften in Stadtteilen observiert worden sind, mit Videokameras Fahndungsbilder hergestellt werden, dass beispielsweise in einem Fall in Gießen 15 Häuser observiert, über mehrere Wochen hinweg observiert worden sind, um Beziehungsgeflechte untereinander festzustellen. Und ich möchte da auch mal anfügen, dass es ja auch dann für jeden Unbeteiligten jederzeit möglich ist, in diese Beziehungsgeflechte über Freundschaft und Bekanntschaft hineinzukommen. Was ist für Sie eine legale Ebene und kann man das vielleicht nicht mal ein bisschen verdeutlichen, dass vielleicht eine subjektive Angst in der Bevölkerung auch vielleicht etwas zurückgeht in der?
Ja, Herr Schmidt, Sie richten an mich eine Frage, bei der ich im Grunde nicht betroffen bin und die ich auch als Leiter einer Landeskriminalpolizei nicht mit mir ausgetragen habe. Ich würde so einen Einsatz, wie Sie ihn jetzt beschrieben haben, von Videokameras einfach nicht zulassen.
Das wird aber gemacht, das ist die
Praxis. Das kann ich aber nur für meinen Zuständigkeitsbereich sagen. Und wenn Sie erklären hier öffentlich, so etwas sei geschehen, dann will ich Sie nicht der Lüge zeihen. Aber ich halte das praktisch für undenkbar, dass in dieser Form das Wohngemeinschaften mit Videokameras überwacht werden. Ich halte das für undenkbar.
Sie halten das für undenkbar und eigentlich auch nicht für richtig, Herr Burkhardt, ja?
Dann für richtig sowieso nicht. Wenn nicht, aber das ist meist bei solchen Fällen, dann ist das nicht irgendeine Wohngemeinschaft, sondern dann ist dann kommt irgendetwas hinzu, eine Gefahrenlage.
Die Diskussion um den Datenschutz läuft ja wohl auf zwei Ebenen. Einmal geht es darum, dass die Polizei zu viele Daten speichert. Stichwort wäre in diesem Zusammenhang Rasterfahndung. So wurden alle Besucher von Kernkraftwerken schon einmal datenmäßig erfasst und eine Datensammlung, um bei dem Thema zu bleiben, das Herr Schmidt angesprochen hatte, von Mitgliedern von 1000 Wohngemeinschaften aufgedeckt. Zu anderem geht es um die sogenannte Amtshilfe. Ist das richtig, Herr Bull? Dürfen, sollen, müssen Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt, militärischer Abschirmdienst und Landeskriminalämter Daten von Personen austauschen? Wenn ja, warum?
Die Antwort ist, teilweise ist es unverzichtbar und gesetzlich hinreichend abgesichert, teilweise ist es das nach meiner Ansicht nicht. Im Einzelnen ist das eine ganze Latte von rechtlichen Problemen. Nicht nur die Polizei hat sehr viele Daten, manchmal zu viele, auch die anderen Sicherheitsbehörden. Wir haben ja da umfassende Prüfungen angefangen und zu Ende geführt teilweise. Und es wird ja auch anerkannt, dass da zu viel ist. Es wird ja bereinigt. Rasterfahndung ist ein Spezialproblem. Es kann eine Rasterfahndung durchaus rechtmäßig sein. Wir haben dazu als Datenschutzbeauftragte uns seinerzeit geäußert, als diese erste Welle der Rasterfahndung aufkam. Es gab bestimmte Rasterfahndungen, die ansetzten an den Energieverbrauch und die Energieabrechnung. Es war eine Maßnahme, sehr schnell sehr viele mögliche Spuren zu suchen. Das Neue an dieser Methode war eben, dass riesige Mengen von Daten verarbeitet werden konnten. In einem Fall hat man einen Terroristen gefasst, in einem anderen Fall hat man vergeblich bestimmte konspirative Wohnungen gesucht und in einem Fall hat man einen Mörder bei der Gelegenheit, wenn ich mich recht entsinne, mit aufgespürt.
dass aus der Zeit vor dem Datenschutzgesetz und vor der Tätigkeit der Datenschützer Daten- und Informationssammlungen bei der Polizei bestanden, die längst überfällig waren. Darüber gibt es keinen Zweifel. Insofern muss der Datenschutz als Persönlichkeitsschutz natürlich sein.
Wir haben ja auch manches aufgedeckt, was keineswegs richtig und rechtmäßig war. Es ist nicht schuldhaft. Ich sage da kein strafrechtliches Urteil oder disziplinarrechtliches, sondern ich messe einfach am Maßstab des Gesetzes. Und das ist unser aller gemeinsamer Maßstab im demokratischen Rechtsstaat. Ich verstehe also deshalb gut, wenn viele Bürger Angst haben. Ich würde mir nur wünschen, dass wir die Diskussion so wie heute Abend recht konkret mit recht vielen Leuten führen könnten.
Lassen Sie uns auf unser Eingangsthema zurückkommen, Herr Bull. Stichworte waren der gläserne Mensch, die Angst vor dem großen Bruder auf dem Weg zum Überwachungsstaat. Ich wollte vielleicht noch mal Herrn Schmidt bitten, seine Ängste, seine Bedenken zu formulieren, vielleicht aus seiner eigenen Anschauung heraus.
Ja, ich gehe davon aus, dass Technik, die entwickelt wird, auch eingesetzt wird. Einfach aus einer gewissen Sachzwanglogik heraus. Die Technik produziert etwas, man kann damit etwas anwenden. Ich gebe am besten mal ein Beispiel. Und zwar wurde ein System entwickelt, das Autokennzeichen mit einer Videokamera aufnehmen kann. Diese Kamera kann an der Straße montiert sein und ein Computer kann selbstständig diese Autokennzeichen auswerten. Das heißt also, wenn solche Systeme in naher Zukunft an manchen neuralgischen Punkten wie Elbtunnel, Brennerautobahn und so weiter installiert werden, kann ich auch in der Beziehung mit der Technik eine Überwachung durchführen.
Sind wir Ihrer Meinung nach auf dem Weg in den Überwachungsstaat, Herr Schmidt?
Potenziell technisch ist sehr, sehr viel machbar mittlerweile. Ich glaube, das wird ganz stark unterschätzt. Und mittlerweile, um ein Beispiel zu nennen, diese Glasfaserverkabelung produziert auch die Möglichkeit, Videobilder von einem Ort zum anderen Ort zu übertragen. Weiterhin kommt auch hinzu, und das scheint mir ein ganz wesentlicher Punkt zu sein, die Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber Videokameras ist so hoch, dass sogar Privatleute schon anfangen, ihre eigenen Gebäude, ihre Grundstücke abzusichern, aus Angst vor Einbrüchen. Das heißt, also, jeder fängt an, sich gegen die nächsten Menschen selbst zu isolieren. Und das ist hier eigentlich auch symbolisch der Inhalt von Orwells 1984.
Herr Burkhardt, vielleicht dazu?
Ja, das ist natürlich. Herr Schmidt unterstellt immer wieder, Technik, die vorhanden ist oder was technisch machbar ist, wird auch gemacht. Herr Schmidt, Sie können natürlich nicht ernsthaft dort Zweifel anhängen, wenn etwa der Bürger sein Grundstück über Kameras absichert, um zu sehen, was auf seinem Grundstück passiert. Das Abschotten gegenüber anderen, da kommt so ein ideologischer Touch rein, wissen Sie, der sachlichen Erörterung nicht besonders dienlich ist. Ich wehre mich gegen Ihre Unterstellung, gegen die Unterstellung des Technikers, und ich sage das ohne Bissigkeit des reinen Technikers, dass alles das, was er könnte und was er während seiner Tätigkeit im BKA auch einrichten wollte, von ihm sind ja viele Ideen ausgegangen und er ist von Kriminalisten abgebremst worden, das nur mal am Rande, dass diese Technik auch eingesetzt wird, um den gläsernen Menschen zu schaffen. Das war die Ausgangsposition und die Ausgangsfrage.
Ich finde, Sie argumentieren da nicht ganz fair, Herr Burkhardt, wenn Sie sozusagen dem Herrn Schmidt nur reines technokratisches Denken unterstellen und nun den Kriminalisten bemühen, der also das politisch möglicherweise eben bremst oder irgendwann die Gefahren sieht. Glauben Sie nicht, dass das ein bisschen unredlich ist? Denn ich meine, ich habe den Eindruck, also das ist vielleicht mein ganz persönlicher Eindruck, dass eben gerade so eine Art Technokratiegeist in der Polizei besonders vorherrscht.
Ja, diese verallgemeinernde Feststellung stimmt einfach nicht. Dass Technik dort, wo Rationalisierungseffekte, wo weniger Personal oder wo Personal durch Technik ersetzt werden kann, dass dort die Polizei dabei ist, sich diese Technik nutzbar zu machen, das ist keine Frage. Ich wehre mich aber, und insofern, ich will das nicht als Unredlichkeit bezeichnen, vielleicht als Unkenntnis. Ich wehre mich aber dagegen, wenn ein Techniker behauptet, alles er fürchtet, oder er fürchtet, die Furcht kann er ja noch aussprechen. Aber wenn er in Interviews etwa sagt, und diese Technik wird auch von der Polizei nackt und ohne jeden Vorbehalt angewendet.
Herr Burkhardt, darf ich das Schlusswort dem Herrn Bull geben? Herr Bull, Mit dem Datenschutz ist das ja eine Sache. Mal gilt er als Wohltat, der uns vor dem Überwachungsstaat schützt, mal als Plage, die nützliches, zum Beispiel wissenschaftliche Forschungsarbeit behindert. Vielleicht könnten Sie dazu ganz kurz aus Ihrer Sicht was sagen.
Ich sage jetzt nichts mehr zum Spezialthema wissenschaftliche Forschung. Ich sage nur, Datenschutz ist Grundrechtsschutz. Rechtsschutz, Beachtung von Rechtsvorschriften ist oft mühsam, aber ist notwendig, ist ein Lebenselement eines Kulturstaates.
Ich bedanke Ihnen für dieses Gespräch. Guten Abend.
In unserer Reihe heute Abend hörten Sie eine Sendung zum Thema Datenschutz, die Angst vor dem großen Bruder. Gesprächspartner waren Hans-Peter Bull, Datenschutzbeauftragter des Bundes, Waldemar Burkhardt, Leiter des Landeskriminalamtes Niedersachsen und Bernd Schmidt, ehemaliger Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes. Redakteur am Mikrofon war Gerhard Irmler.